Augenkikkeren. Die Lymne.
Wir wünschen dir schon mal viel Spaß bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen hier wieder zurück bei Die Augen Chico, die lügen nie. Und mal wieder sitzt hier vor mir über Zoom Monsieur Contrasex. Wie geht's dir, Peter?
Mir geht es sehr gut, Monsieur, mein Freund und Kupferstecher.
Worüber wollen wir heute reden, Peter? Was haben wir uns ausgedacht?
Tja, Folgendes. Und zwar, wir werden jetzt in kurzer oder naher Zukunft wieder gemeinsam verreisen, David. Und zwar geht's wieder nach Dubai, geschäftlicher Natur.
Das
und
ist
wir
doch
waren
was.
Ja um die gleiche Zeit letztes Jahr bereits in Dubai. Und da ist mir ein Vorfall eingefallen, auf den ich heute mal Bezug nehmen möchte. So. Mhm. Und zwar gibt es ja Dinge, die trotzen den physikalischen Gesetzen unserer Erde, beispielsweise irgendwelche Naturphänomene, was weiß ich nicht alles. Und genauso gibt es natürlich auch in dem wissenschaftlichen, empirischen Kontext des Enneagramms und unserer Forschung gewisse, na, ich sag mal, Regeln und Gesetze, die noch nie so auf den Prüfstand gestellt worden sind, als dass sie widerrufen werden konnten.
So. Da hast du recht.
Und eines ist für sehr, 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 sehr viele Leute und für alle die, die natürlich auch einen gewissen Wettkampfgedanken haben, also ich würde sagen, jeder sexuelle Subtyp wird in erster Instanz erstmal versuchen, dieses Gesetz zu widerlegen. Ein Gesetz, das Gleiches sich nicht mit Gleichem verträgt. Das bedeutet, ne, wenn wir mal auf der Beziehungsebene, also jetzt nicht freundschaftlicher oder businesstechnischer Basis schauen, sondern wirklich auf einer sexuellen, romantischen Ebene, beziehungstechnisch uns das Ganze anschauen, dann ist die These, dass ein Typ 6 nicht mit einem Typ 6 langfristig verkehrt, dass ein Typ 7 nicht mit einem Typ 7 verkehrt und so weiter und so fort. So. Das ist im Endeffekt ein, ja, würde ich schon sagen, Gesetz, das David mal aufgestellt hat.
Auf was heißt, der Basis ich einer Beobachtung. Ich wollte gerade sagen, ich habe es mir nicht einfach aus dem Arsch gezogen, sondern auf Basis meiner Beobachtung über mehrere, wirklich viele Jahre inzwischen, ist es einfach statistisch gesehen noch zu 0% vorgekommen, nie vorgekommen, dass zwei gleiche Typen sich gefunden haben und dann auch partnerschaftlich zusammen verbracht haben. Und genau, ich weiß, glaube ich, genau, worauf du hinaus willst, auf welche Situation, weil letztes Jahr wurde dieses Gesetz fast...
Angefochten.
Fast ins Wanken gebracht, aber nicht wirklich. Und ich glaube, da sollten wir mal heute ein bisschen drauf eingehen. Wir können auch in dem Zuge mal erklären, warum es überhaupt nicht möglich ist, dass zwei gleiche Typen zusammenkommen. Das kann ich eigentlich fast schon wissenschaftlich sehr, sehr leicht erklären.
Aber ich würde sagen, lass uns das zum Ende machen. Okay. So als Quintessenz-mäßig. Ne?
Okay, machen wir es zum Ende.
Dann in erster Instanz
noch ein bisschen abwarten.
Genau, Spannungsbogen aufbauen, die Zuhörer länger binden, bis sie natürlich dann auch in den Genuss kommen, unsere Suffisanz in Bezug auf die Facebook-Gruppe mit vollem Genuss wahrnehmen zu dürfen. Und dementsprechend...
Das darf man auch nicht verpassen, das ist schon
das
so.
Das würde man auch nicht missen wollen. Ich habe schon aus der Community manchmal das Feedback bekommen, die Leute hören sich den Podcast eine Minute an, spulen dann vor, bis sie ungefähr wissen... Das ist der Hinweis auf die Facebook-Gruppe. Naja. Spaß beiseite. Im Endeffekt, was ich erstmal dazu sagen möchte, ich finde das sehr lustig, weil mich eingeschlossen gefühlt jeder sexuelle Subtyp, die natürlich immer so ein bisschen wettkampforientierter sind und wahrscheinlich auch die anderen, kann ich mir sehr gut vorstellen, behauptet in erster Instanz immer erstmal, hey, das wäre doch eigentlich perfekt und ich beweise das Gegenteil. Oh, ich schaffe das und was weiß ich nicht alles. Ne? Du kannst mal ein bisschen was dazu erzählen, was da so deine Erfahrungswerte sind, aber ich glaube, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn das jeder initial erst behauptet und sagt.
Ja, also es ist schon so, dass vor allem die sexuellen Subtypen, ich glaube, bei den anderen war es nie wirklich so eine Challenge für die, sondern die haben dann gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, haben sie ausprobiert, haben gemerkt, klappt nicht und haben aufgegeben. Aber die sexuellen Subtypen, das sind die mit dem dickeren Fell, die sagen einfach bis heute, das finden wir noch, das können wir noch finden, wir werden extra absichtlich, werden wir mit einem gleichen Typen zusammenkommen. Das wäre doch eigentlich hervorragend. Aber bislang hat es niemand aus unserer Kundschaft oder Community geschafft, dieser These standzuhalten. Nicht mal die, die es absichtlich versucht haben und dann auch ja, die Partnerschaft gar nicht eingehen konnten, weil sie ziemlich, zugleich waren, sagen wir es mal so.
Das wäre doch mal eine schöne Marketingaktion für sexuelle Subtypen, oder? Wir sagen, ey, ihr werdet bei uns Kunde, wir bringen euch bei, wie ihr das alles profilt und so weiter und so fort. Und wenn ihr es schafft, uns zu beweisen, dass ihr mit dem gleichen Subtypen und Fixierung und so weiter und so fort.
Dann kriegt ihr euer Geld zurück.
Kriegt euer Geld zurück, genau.
Ja, ich glaube, dann, ganz, Peter.
Die ganzen Kontrasechser, so, ja, das schaffe ich ja easy.
Tja, das wäre echt eine gute Challenge eigentlich. Das wäre mal eine gute Marketing-Sache, da hast du recht. Aber das, das Thema dahinter ist einfach, dass eigentlich es noch nie jemand wirklich anfechten konnte. Es haben viele rumgelabert, es haben viele gesagt, ja klar, ich teste das aus. Es gab auch die ein oder anderen Versuche, aber das Witzige war, jeder, der es ausprobiert hatte, es gab auch Kunden von uns, es gab sogar Geschäftspartner von uns, die haben gesagt, ich will es austesten und haben dann auf Tinder immer rumgeswiped und haben extra die vom gleichen Typ immer letztendlich auf die richtige Seite geswiped. Aber die wurden alle rejected, die wurden alle abgelehnt. Das heißt, die haben es nie geschafft, dann überhaupt in diesen Kontakt zu kommen sexuell. Aber dennoch war es letztes Jahr in Dubai so, dass wir auf unserer gemeinsamen Reise, was ja nicht so super häufig vorkommt, aber wenn es mal vorkommt, dass David und Peter auf Reisen sind, dann wird natürlich auch geforscht.
Das hört sich so cringe an.
Nee, das ist nicht cringe, Peter. Das ist eine gemeinsame Forschungserkundungstour.
Digga, das hat sich gerade angehört, als ob du so Findet Dora oder Blaues Schlau anmoderiert hast im Kinderfernsehen, Alter.
Okay, jedenfalls. Wenn das mal vorkommt, diese Seltenheit, dass wir mal zusammen auf Reisen gehen, dann wird eben geforscht. Und letztes Jahr in Dubai war es tatsächlich etwas, was für mich kurze Zeit mir schlaflose Nächte bereitet hat, wo ich in der Tiefe nochmal einsteigen musste. Und zwar waren wir da auf einem Event und haben da leider Gottes mitbekommen, zu meinem Erschrecken, dass zwei gleiche Enneagrammtypen, in dem Fall zwei sexuelle Vierer, miteinander verkehrt haben. Das bedeutet, die haben... Ja?
Da möchte ich ein bisschen dazwischengrätschen, weil verkehrt noch nicht... Geflirtet.
So. Erst schon, oder?
Erstmal nur geflirtet.
Ja.
Und jetzt kommt ja das Thema. Wenn wir natürlich irgendwo unterwegs sind und innerhalb einer Community uns bewegen, die vielleicht auch noch nicht so viele Berührungspunkte mit unserem Thema haben, dann kommen die Leute ja nicht wirklich drumherum, weil das Thema einfach jeden sofort catcht, es sehr präsent ist, jeder dann sofort darüber spricht und es wie ein Lauffeuer ist. Das heißt, im Endeffekt, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind auf dem Event. Und ich sag mal, 90% der Leute hatten erstmal keinen blassen Schimmer von dem, was wir tun. Und dann ging das aber so peu à peu rum und dann interessiert sich natürlich jeder für. Was bin ich für ein Typ? Was ist das? Wie ist das? Funktioniert das? Und so weiter und so fort. Naja, und ab dem Zeitpunkt, wo diese beiden Individuen, also diese beiden Vierer, wussten, was sie ungefähr sind und ich sag mal so, jedem, der sich mit dem Thema anfänglich beschäftigt, kommt relativ schnell auch auf die Konklusion und auf die Frage, ja gut, gibt es da nicht auch Leute, die da untereinander matchen? So, das ist halt ganz häufige Frage in den Anfängen, würde ich sagen, ja, weil halt einfach die Menschheit sehr triebgesteuert ist und oftmals nur an das eine denkt. Ne?
Klar, logisch.
Und demzufolge kam natürlich auch sehr schnell irgendwann die Information in Umlauf, ja, Gleiches mit Gleichem passiert nicht. Und David hat natürlich auch so eine gesunde Selbsthaltung, sowas zu kommunizieren als Fundamentales, als ja, wird nicht passieren. Und gerade ein sexueller Subtyp, damit hatten wir schon angefangen, den challenge das.
Ja.
Und jetzt muss man dazu noch den enneagrammatischen Hintergrund wissen. Was ist denn ein Typ 4? Erklär es mal ganz kurz und bündig.
Ein Typ 4 ist erstmal ein Herzmensch, fühlt sich innerlich nicht geliebt, möchte das Ganze ausgleichen, indem er etwas möglichst Besonderes ist, das heißt, sich abhebt im Außen. Deswegen ist Individualität die Grundmotivation, weil wenn man etwas Besonderes ist, dann bekommt man Aufmerksamkeit und dann wird man letztendlich auch anerkannt und geliebt. Das ist die Logik erstmal grundlegend von einem Typ 4.
So, und die Leute, die jetzt eins und eins zusammenzählen können, die werden schon merken, du bist in einer Gruppe, in einer Community unterwegs, wo das Thema gerade präsent ist, jeder spricht darüber. Du hast zwei Vierer, die haben sowieso schon miteinander geflirtet. Du hast zwei sexuelle Subtypen, die sich sowieso gechallenged fühlen. Und es wäre ja jetzt richtig besonders, wenn die die Ersten überhaupt wären, die aus diesem Muster rausfallen.
Das heißt, wäre sehr individuell.
Wenn man so will, schlussendlich, was ist passiert, können wir schon mal vorweggreifen. Wir hatten sexuellen Verkehr am Ende des Tages.
Ein Paarungsverhalten, ja.
Wir sind hier nicht bei National Geographic, Alter. Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, also ihr könnt, es war auch wirklich so, also wenn man sich jetzt vorstellt, okay, das kam dann raus und am nächsten Tag, wir hatten so einen Trip dann in die Wüste geplant und wir waren in der Hotellobby und als David das erfahren hat, der ist ausgerastet. Also der ist wirklich so, stellt euch so ein, ich male mal dieses Bild, ihr kennt doch Tarzan, den Disney-Film. So, der Forscher. Ne, so ockerfarbenes Hemd, so einen komischen Hut auf, der dich vor der Sonne schützt, weil du übelst bleich bist. Dünne Arme und so weiter und so fort. Und eine absolute Euphorie über alles, was irgendwie in dein Wissensfeld fällt. So, ne? Und völlig außer sich, oh, jetzt müssen wir uns aber hinsetzen. Und dann hat er die beiden weggenommen, zur Seite genommen. Und er fragt, okay, wir müssen jetzt reden. Das ist wichtig für die Forschung. Und er hat so richtig diesen Wissenschaftler-Angle ausgepackt. und naja, im Endeffekt hat er das sehr stark gefühlt und hat dann wirklich die beiden völlig schamlos ausgefragt zu allen möglichen Details, wie sie sich dabei gefühlt haben und dies. Und können sie sich mehr vorstellen. Und wirklich wie in so einer Fallstudie einfach die beiden interviewt. Ne? Was denen natürlich noch mehr das Gefühl von Besonderheit initiiert hat.
Man muss sagen, ich habe das in dem Moment aber auch gar nicht so gemerkt, weil ich so drin war im Thema und schon dachte, jetzt haben wir hier so einen Heureka-Moment in der Forschung. Da könnte man meine zwölf Jahre lange Forschung könnte hier gebrochen werden von diesem einen Gesetz. Und dann dachte ich mir, das kann nicht sein. Und du glaubst gar nicht, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe.
Aber ich sag dir ehrlich, mit der Formulierung gerade war eine super Bewerbung für einen Spin-off von The Big Bang Theory oder sowas. Ne? Also da sehe ich dich.
Ach, Peter.
Naja, Dude. Im Endeffekt, alles schön und gut. Wir haben gemerkt, okay, krass, ist passiert. Wir können ja schon mal sagen, Ende vom Lied war, ja, haben es versucht, hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert.
Ja, die haben es nicht mehr wirklich versucht. Also ich sag mal so, die haben nie überhaupt die Partnerschaft erwägen können. Die waren dann noch irgendwie ein, zwei Monate, hingen die bei sich und hatten so ein On-Off-Ding irgendwie. Ja, genau. Dann haben sie es auch irgendwo gemerkt und das war das Interessante. Ich habe dann nämlich, als es vorbei war und als sie sich schlussendlich komplett erstmal distanziert hatten voneinander, wurde mir das rangetragen. Und dann habe ich natürlich die Initiative übernommen und habe die beiden einfach angerufen, mir die Nummern gezogen von denen und die angerufen in der Nacht und habe die mal gefragt, wie das eigentlich so war und was da jetzt eigentlich Sache war. Und dann haben mir beide gefeedbackt, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, dass sie genau die Dinge, die sie an sich selbst eigentlich nicht mögen, immer nur beim anderen auf einmal gesehen haben und sich irgendwie zu ähnlich waren, dass sie voll genervt hat und naja, eigentlich alles, was ich hören wollte, um meine Forschung wieder befriedigen zu können.
Ja, und für die Zuschauer oder Zuhörer, die dementsprechend nicht zuschauen können, ne, ich kenne das ja, wenn man etwas nur hört, dann regt man ja so die eigene Fantasie an. Und wenn man sich jetzt so ein Bild von David machen möchte, dann kann man das schon wirklich wahrheitsgetreu sich so vorstellen, dass er in sein Einsiedlerschloss zurückgelebt lebt. Und wenn das an ihn herangetragen wurde, dann war das wortwörtlich halt so ein Botenrabe, der so ein kleines Papierröllchen diese Information transportiert hat.
Und, genau sowas. Jedenfalls so war es dann so, dass ich dann schlussendlich doch sehr zufrieden war. Und ich habe auch schon davor, habe ich mal mitbekommen, dass unter gewissen Rahmenbedingungen eine kleine Wahrscheinlichkeit da ist, dass mal ein kurzfristiges Paarungsverhalten auftreten kann, aber nicht wirklich von langfristiger Natur. Das habe ich auch schon vorher mal so über Umwege mitbekommen, aber es war nie wirklich so, als ob das sich angenähert hätte im Sinne von, die Beziehung wird richtig hier gefördert und gefordert und die gehen richtig in eine Partnerschaft zusammen. Das ist noch nie passiert und das ist bis heute auch so.
Ich habe mich gerade in einen Zuhörer hineinversetzt und ich hatte wirklich gerade den innigen Wunsch, dass du einmal diesen Satz, den du gerade ausgesprochen hast, dieses unter gewissen Umständen kam es zu diesem Paarungsverhalten, dass du das einmal auf deine nerdwissenschaftliche Art einmal so versuchst zu umschreiben, als ob es ein Szenario wäre, wo irgendein Dude und irgendeine Olle im Club unter Einfluss von Alkohol einfach nur einen One-Night-Stand hatten. Bitte, bitte, das würde ich jetzt gerne einmal hören.
Doch, nein, Peter, bitte. das kannst du nicht machen.
Das will ich bitte einmal in diesen Worten mit Paarungsverhalten, mit unter gewissen Umständen. Bitte, umschreib dieses Szenario, Peter, einmal, bitte.
Das wäre so schön. Ich muss es doch sehen, dieses Szenario, sonst kann ich es doch gar nicht beschreiben. Es ist doch viel zu wenig konkret, dass da
du forderst gerade...
Ich bin doch keine kreative Vier, Peter, das kann ich doch nicht machen. Außerdem würde das jetzt meine Kredibilität ein bisschen in den Keller ziehen.
Mann, ey.
Wenn du mich fragst.
Glaub mir, ey, das hätten alle jetzt gefühlt.
Ja, ja, dann spiel mir ein Video ab, wo ich das sehe, dann kann ich es gut beschreiben. Aber ohne das.
Von dem One-Night-Stand oder was?
Ich wollte gerade noch was ganz anderes sagen. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach ja, ich wollte sagen, dass ich das eben schon mal gesehen hatte, mitbekommen hatte. Die Partnerschaft ist aber noch nie wirklich vorgekommen. Aber. Jetzt kommt's, das weißt du noch gar nicht, Peter. Tatsächlich, gestern oder vorgestern war es, glaube ich. Ich glaube, gestern war es. Da wurde die Forschung wieder auf die Probe gestellt.
Nein!
Doch, zufällig. Oh. Das ist mir gerade wieder in den Kopf gekommen. Ich habe in einem Gruppenprogramm, was ich halte, und den Leuten das Profiling beibringe, eine Führungsetage, da habe ich, da habe ich Menschen analysiert mit denen. Und dann hatten wir von dem einen nur irgendwie nicht so gute Bilder und ich hatte vermutet, der ist eine sexuelle 7, glaube ich. Und die Partnerin, die haben wir aber auch schon mal als sexuelle 7 typisiert. Und dann hieß es, oh David, ist das etwas, was der Forschung widersprechen könnte? Und dann habe ich natürlich gesagt, das kann gar nicht sein. und dann haben wir das ganz genau durchgesprochen und die waren alle davon überzeugt, der Typ muss eine sexuelle 7 sein. Dann habe ich aber sogar, oder dann habe ich denen gesagt, bringt mir die Dame hier ins Gespräch rein, jetzt in den Zoom-Call. Ich muss die interviewen und ich möchte mit ihr reden. Und dann wurde sie von allen Seiten zugespammt und angerufen und dann hat sie sich in den Call bewegt und war ein bisschen perplex, wusste gar nicht, was abgeht. Und dann habe ich die anderen dort drum gebeten, die Kamera auszumachen und Ton auszumachen und dass ich quasi mit ihr in Zweisamkeit bin und mal kurz mit ihr reden kann. Und dann war ich da im Zoom-Call und habe da mit ihr geredet, habe rausgefunden, die ist safe eine sexuelle 7, also da führte kein Weg dran vorbei. Das war richtig typisiert. Mhm. Und jetzt kam aber das große Problem. Ich saß dann da mit dem Wissen, okay, sie ist auf jeden Fall eine sexuelle 7. Alle anderen sagen, der Typ, wir haben zwar keine besseren Bilder, aber der ist safe eine sexuelle 7. Und der hat einfach nicht geantwortet. Die haben den zugespammt, die haben alles gemacht, was in ihrer Macht stand, um ihn irgendwie da reinzukriegen. Er hat aber einfach nicht geantwortet.
Sogar einen Rahmen geschickt, ne?
Der hat sogar einen Rahmen geschickt. Der hat einfach nicht geantwortet, der Typ. Und dann musste ich erstmal damit klarkommen. Und ich habe schon gedacht, ich muss mir irgendwie abends noch die Pulsadern aufschlitzen oder so. Ich habe echt schon mit dem Schlimmsten gerechnet.
Und da sagst du, du bist keine 4. Alles klar, Alter.
Ich habe einen 4er Flügel, Peter, aber mehr auch
ja,
nicht.
Ja, aber wenn du kreativ hier mal ein Storytelling raushauen sollst, dafür reicht der 4er
Flügel dann doch.
Aber die Pulsadern, die geht wieder.
Ach komm, ja, Peter. Ja. Also für jeden, der das jetzt nicht gecheckt hat, nein, 4er haben das nicht als alles angefordert, dass sie das tun. Das ist nur der Stereotyp, unbewusste 4, Selbstmordgedanken, aber egal. Machen wir das Ding fast
raus. Oh, aber hierzu noch eine kleine Anekdote. Ich war ja damals, vor einem Jahr, noch nicht so fit in dem ganzen Thema drin wie jetzt. Und ich weiß noch ganz genau, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo du die beiden Vierer auf die Couch geholt hast. und das Ganze thematisiert wurde, da habe ich mich so zu dir rübergelehnt und so in dein Ohr geflüstert und so gefragt, ey David, 2 Vierer, ist das dann nicht ein Doppelsuizid?
Du hast gesagt, also es müsste mit einem Doppelsuizid enden.
Ach so, ja. Und das Lustige war, David hat halt wirklich auch einfach nicht gelacht, sondern mich einfach nur ernst angeguckt, so, ja.
Statistisch gesehen wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich gewesen. Aber was ich damit sagen wollte vorhin eigentlich, dann kam der Typ die ganze Zeit nicht rein in diesen Call. Und die letzten 5 Minuten sind schon angebrochen. Ich hatte schon Tränen in den Augen. Und dann kam er. Dann kam er rein und es haben wieder alle die Kamera ausgemacht, alle Ton ausgemacht. Und ich habe mit ihm geredet, ich habe ihn gesehen, er hat seine Kamera angemacht. Und ich hatte ein Lächeln auf den Lippen, weil er war eine sexuelle 9. Das war so gut. Das war so befriedigend für mich und mein eigenes Forscher-Ego.
Na gut, dann war es ja aber einfach nur eine Fehltypisierung aufgrund schlechter Qualität.
Ja, aber das war wirklich so ein Punkt, wo alle sich schon gefreut hatten in diesem Zoom-Call. Und alle haben wirklich Party gemacht und haben schon so richtig rumgefeiert und meinten schon, ja, Davids Forschung wird endlich widerlegt. Und dann hatte ich eben schon ein bisschen Panik bekommen. Aber es wurde letztendlich dann doch nicht widerlegt. Und das war dann so eine kleine Anekdote dazu, wie es tatsächlich noch vor kurzer Zeit herausgefordert wurde, was mich sehr gekränkt hatte kurze Zeit.
Gut, ich würde nochmal darauf eingehen, weil das hat sich jetzt, glaube ich, aus dem Kontext gerissen, extrem assi angehört und so weiter mit den ganzen Suiziddingern. Wollen wir vielleicht nochmal drauf eingehen, und das passt eigentlich auch thematisch sehr gut, warum würde es eben nicht funktionieren, eine 4 mit einer 4 zusammenzupacken? Übrigens bei allen Typen so, auch eine 6 mit einer 6, eine 3 mit einer 3, wäre immer halt suboptimal, weil die Partner, die du anziehst, in den meisten Fällen dich sehr gut ergänzen können in deinem Wachstumspotenzial, in deinem Fähigkeitenportfolio und in dem, was man sich gegenseitig gibt. So. Und eine 4 kann einem eine unfassbare Tiefe geben, einen super Zugang zu Emotionen, kann dir die Möglichkeit offerieren, deine, naja, guten Fähigkeiten, wie Verantwortung übernehmen, beschützen und was weiß ich nicht alles, gut ausleben und ausspielen zu können. Wenn aber eine 4 natürlich auf eine 4 trifft, ja, dann ergänzt sich das nicht wirklich.
Ja, dementsprechend, das kann man ganz vorsichtig so sagen.
Ja, ist das ja gerade bei der Fixierung fast schon noch mit das, obwohl, kann man gar nicht sagen.
Na, vieles, das kann man nicht sagen. Stell dir mal vieles, zwei Achter vor.
Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns mal so eine Top-3-Liste aufstellen. Was wäre das destruktivste Double-Team? Also ich habe gerade, was traurig wäre, glaube ich, SE9 und SE9.
Stimmt.
Stelle ich mir auch. Ist also zwar langwierig, also, die wären dann wahrscheinlich auch, also ne, aber traurig. Ja. Sexuell 8 wäre geisteskrank. Wäre dritter Weltkrieg auf jeden Fall.
Das wäre dritter Weltkrieg.
Sexuelle 1 wäre auch super spannend. Ja. Das endet auf jeden Fall, wer sticht den anderen zuerst ab? Soziale 1 wäre auch super lustig. Wie die sich gegenseitig immer korrigieren und so.
Oh, das ist schon hart, wenn ich manchmal Diskussionen sehe im politischen Rahmen. Irgendwelche Debatten, wo 2 SO1er miteinander diskutieren, das ist immer so schrecklich mit anzusehen.
Ja, das ist schwer.
So. Was ich aber, also wirklich, die 4 gehört noch mit dazu, finde ich. Eine SX4 und eine SX4.
Auch hart. Ja.
Es ist hart. Also, wenn es um destruktiv geht, muss ich wirklich sagen, für mich an der Spitze steht SX8 und SX8 und danach kommt direkt dann eigentlich SX1 und SX1 und SX4 und SX4. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum die ganzen sexuellen Subtypen, ganz einfach, weil die sind noch sehr auf den jeweils anderen fokussiert und noch intensiver und hitziger. Das heißt, da ist viel mehr Feuer noch inklusive, was natürlich dazu führt, dass es noch destruktiver wird. Aber um es nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, was ganz, ganz wichtig ist, die 4er sind, und das muss ich mal ganz klar so sagen, wegen diesem ganzen Selbstmordthema von vorhin, du hast schon gesagt, klang ein bisschen assi. Was da ganz wichtig ist, ist, dass die 4 sich eben in Emotionen reinsteigert. Wenn sie sich in positive Emotionen reinsteigert, dann ist das unfassbar schön und dann kann sie super gut drauf sein.
Ja.
Und sehr positiv auch eingestellt sein dem Leben gegenüber. Aber durch diese sich reinsteigernde Eigenschaft in den Emotionen hat sie eben auch so ein bisschen diese statistische Tendenz, dass wenn ihr Leben nicht so schön läuft und wenn sie eben sehr viel auch negativ interpretiert, sich sehr da reinsteigert und dann eben auch recht schnell Selbstmordgedanken bekommt.
Hörst du das? Das ist eine Metapher, die gerade reinflattert.
Oh, Peter, eine Metapher.
Das ist mit den Emotionen, ist so wie Trading. Ein Kopfmensch tradet ganz normal und eine 4 zum Beispiel oder ein Herzmensch tradet mit Hebel.
Ja, gut. Ich habe gerade auch direkt an die Hebelwirkung gedacht.
Die Hebelwirkung, die ist ganz fatal in beide Richtungen, aber.
Das stimmt, da hast du recht. Wenn der Trade aufgeht, dann hast du richtig Profit, dann bist du richtig gut drauf. Wenn der Trade nicht aufgeht.
Da passt du einmal nicht auf, alles weg.
Alles weg. Und dann, also wirklich, mit Hebelwirkung auch noch umso schlimmer.
Ja,
so ungefähr kann man das schon beschreiben, da hast du schon
aber
richtig recht.
Aber lass uns, ist zwar wissenschaftlich jetzt übelst sinnlos, aber ich finde es gerade lustig, den Gedankengang mich da hineinzusetzen. Lass mal noch eine Top 3, wo würde es am ehesten noch funktionieren? Ich habe ein paar lustige Gedankengänge.
Ich habe einen, der ist auf jeden Fall recht groß, den will ich kurz am Anfang teilen, danach darfst du deine teilen, okay?
Okay.
Der erste ist 6 oder 7.
Ja, ist ein Guess. Ist
weil
ein Guess.
Die 6 oder 7 und 6 oder 7, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir da zwei unbewusste Fälle haben, dann trifft da Oberflächlichkeit auf Oberflächlichkeit. Die merken vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo die sich annähern, nur das sexuelle Feuer und noch gar nicht wirklich, dass sie sich zugleich sind. Und wir könnten es vielleicht sogar erst relativ spät in der Partnerschaft merken, sodass sie kurzfristig sogar zusammenkommen würden und einfach das verdrängen würden die ganze Zeit, dass sie nicht miteinander kompatibel sind eigentlich.
Glaubst du, also wir hatten glaube ich schon mal drüber gesprochen, würde jetzt den Rahmen glaube ich sprengen, aber diese Inzestthemen und so weiter und so fort von früher, also wo Zwangsheirat und sowas war, dass gewisse Missbildungen durch gleiche Paarungen im Enneagrammbereich und so weiter zustande kamen.
Ja.
Wollen wir das noch? Das machen wir jetzt
nicht. Das ist jetzt ein zu großes Fass. Aber da haben
aber
wir jetzt was
angeschnitten. Sehr interessant, sehr interessant.
Die Leute können sich schon ihren Teil, glaube ich, jetzt da schon zu denken, die Schlauen unter uns.
Ich sag dir eins, 6 oder 7 habe ich auch gedacht. Ich hatte aber noch eine andere lustige Idee.
Jetzt erzähl.
Soziale 3.
Warum?
Naja,
ich kann schon denken.
Wenn die so richtig unbewusst sind und die Maske des Grauens aufhaben, dann ist ja nur die Maske mit der Maske beschäftigt.
Oh.
Weißt du, wie bei so Puppenspielern, wo die Figuren sich oben quasi küssen und die unten haben damit gar nichts zu tun.
Ja,
nur die Maske. Weißt du?
Das ist gar kein schlechter Gedanke, den du hast, das wäre wirklich interessant. Das wäre wirklich interessant. Was ich noch im Kopf hatte, war 6 oder 9.
Wegen des Verschmelzens?
Weil die beide einfach, wenn die einmal durch irgendwelche Umstände zusammenkommen würden, wären sie so konfliktscheu, dass sie wahrscheinlich gar nicht in diesen Konflikt kommen würden, dass sie sich so ehrlich sind.
Einfach keiner kann von beiden Schluss machen.
Ein ewiges Gefängnis im ungesunden Zustand natürlich.
Boah, das wäre so lustig. Aber hatten wir nicht auch bei der Dubai-Reise damals eine sexuelle 9, die das unbedingt beweisen wollte?
Ja, hatten wir auch dabei.
Aber die
hat es bis heute nicht geschafft.
Also nicht mal sexuell?
Nee, der hat jetzt eine Freundin, die ist eine SE4. Und jetzt kann er sie mal austesten.
Ist aber auch eine häufige Geschichte. So SE4, sexuell 9, ne? Sehr häufig.
Das ist ziemlich häufig, das stimmt schon. Da hast du völlig recht. Aber ist jedenfalls ganz lustig, diese Gedankenspiele. Mhm. Sollen wir vielleicht mal, oder soll ich mal ein bisschen zum Abschluss vielleicht erklären,
warum Facebook-Gruppe so geil ist?
Oder? Nee. Noch nicht, Peter. Noch ist nicht das an der Zeit. Ich wollte noch einmal ganz kurz wissenschaftlich erklären, physikalisch, warum zwei gleiche Typen jetzt eigentlich fundamental erstmal gar nicht zusammenpassen können. Ne? Das kann man nämlich gut vergleichen mit
Magneten.
Genau.
Mit Magneten.
Du hast es gerochen, Peter.
Die Metapher ist wieder reingeflogen.
Die Metapher, die wollte ich auch gerade bringen, weil die bringe ich immer in diesem Kontext, aber die hast du, glaube ich, noch nie von mir gehört.
Nee, habe ich noch nie gehört tatsächlich. Aber die macht halt Sinn, wegen alles Mögliche ist Energie, Schwingung und so weiter.
Ja,
und
genau.
So
es gibt ja immer mehrere Pole. Und wenn du jetzt zweimal den Minuspol aneinander reiben willst, wenn du zwei Magneten hast, du kannst sie ja physikalisch gar nicht zusammenfügen. Das hat bestimmt der ein oder andere schon mal in der Kindheit mit so kleinen Magneten versucht. Das habe ich auch versucht damals. Ich weiß noch ganz genau, was das für ein Krampf war und wie ich mich da reingesteigert habe und mir dachte, das kann nicht sein. Ich will doch nur, dass sie sich berühren. Sie können sich nicht berühren.
Ich als Kontrasex habe mir gerade eben noch mal gedacht, ich schaffe das. Das muss doch möglich sein.
Kauf dir mal Magneten, Peter. Ich bin gespannt, ob du es schaffst.
Ich hab Magneten. Ich schaffe das.
Also der Minus- und Minuspol und der Plus- und Pluspol. Egal, was du tust, es funktioniert einfach nicht. Das hat mich als Kind früher richtig genervt, muss ich sagen. Und da wurde ich richtig aggressiv bei, weil ich das die ganze Zeit ausprobiert habe und es nicht geklappt hat. Aber das ist sehr gut kompatibel mit der Typentheorie. Weil da es ja genau darum geht, dass zwei gleiche Typen sich so ähnlich sind, dass sie sich wieder abstoßen. Das kann man entweder mit diesem Magnetenbeispiel eben beschreiben, oder man kann es auch so sagen, dass das Ego natürlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen logischer, falls die ein oder anderen das nicht wissen, aus welchen physikalischen Gründen diese Minus- und Minuspole nicht zusammenpassen, logischer, jetzt mal menschlich erklärt, kann man sagen, das eigene Ego will sich ja eben verstecken, deswegen haben wir diesen blinden Fleck, deswegen heißt der ja auch so. Aber tatsächlich ist es so, dass dieser blinde Fleck dazu führt, dass unser Ego eben nicht sichtbar ist für uns selbst. Wenn jetzt aber jemand anderes da sitzt, der das gleiche Ego hat wie wir oder die gleiche Ego-Struktur, dann nervt unser Ego das ja total, weil es ja nicht gesehen werden will, aber wir ein Abbild von ihm im anderen sehen. Was dazu führt, dass es natürlich total am Rad dreht, sage ich mal, und sagt, das will ich so nicht. Stoß ihn weg, lass ihn nicht dran, weil das ist zu ähnlich. Das ist so ein bisschen der logische Grund dahinter.
Ja, es ist völlig plausibel. Ne? Gerade für David ist es super nachvollziehbar. Stellt euch vor, ihr würdet den ganzen Tag mit einem Spiegel vor der Fresse rumrennen.
Ja klar, logisch.
Wenn ich David wäre, mir würde es auch super auf die Eier gehen. Also,
das will man auch einfach nicht. Ne?
Diese Unsymmetrie im Bad und dann noch...
Ach Peter, komm, jetzt kränkt mich meine Eitelkeit hier.
Mein Freund und Kupferstecher, ein bisschen Gestichel. Muss da wohl noch sein.
Ja, so ist das. Aber ich habe schon überlegt, also was heißt, ich hab überlegt, aber es wird mir oft rangetragen, dass ich doch als Drei eigentlich der Erste sein müsste, der
eine Bart-OP
in die Türkei Haartransplantation im Bart und auf dem Kopf und überall aber eigentlich machen würde.
Als Kontra-Drei eigentlich ja eher nicht, ne?
Exakt. Der Kontra-Dreier sagt nämlich, da bin ich mir ein bisschen zu uneitel für. Wobei es auch nicht bei jedem ist. Ich habe letztens so einen YouTuber gesehen, ich weiß gar nicht, ob man den kennt, der heißt Trimax und der hat auch das Ganze gemacht.
Ja, aber der ist ja auch super uneitel. Also, wenn du den mal so ein bisschen anguckst und so, der gibt da einen absoluten Fick drauf. Bei ganz vielen
Sachen. Trotzdem hat er eine Haartransplantation gemacht.
Also, ich muss sagen, du bist mit Abstand die eitelste Contra 3, die ich kenne. Und das liegt ja aber natürlich daran, dass dir das bewusst ist und dass du das ganz bewusst so machen möchtest. Ne?
Das ist durchaus korrekt. Ich erwische mich aber immer wieder dabei, wie ich so ein bisschen meine Eitelkeit bekämpfen möchte, obwohl ich es dann eben nicht zulasse. Aber es ist schon immer ein innerer Kampf, es ist ein innerer Krieg, den man immer führt. Ne?
Also wenn ich das metaphorisch umschreiben müsste, wie ich das wahrnehme, dann ist es ungefähr so, dass Eitelkeit dein Badewasser ist, in dem du dich suhlst. Und dieses, wo du ein bisschen dagegen kämpfst, ist so, wenn du deine Hand trocken machst, damit du kurz an dein Handy gehen kannst.
Ich weiß ja nicht, Peter, ob das jetzt so die richtige zielführende Metapher ist.
So kommst du mir vor. Also, du liebst die Eitelkeit schon sehr. Ich kann mich jetzt, wir haben wieder ein Referenzbeispiel aus Dubai letztes Jahr.
Oh Mann.
Da wurde mir wirklich ein Vortrag mit einer Inbrünstigkeit und einer Leidenschaft über eine Creme gehalten, die, keine Ahnung, was hat die gekostet? 200, 300 Euro?
300 Euro, glaube ich.
300 Euro, es war wirklich eine Creme, die war so groß wie, also die war kleiner als ein Golfball, glaube ich.
Aber dafür extrem, extrem, extrem hochwertig.
Super hochwertig. Und Mich kannst du mit sowas ja überhaupt nicht vom Ofen vorlocken. Aber die Eitelkeit bei David, bei dieser Hautpflege, das hat ihn so fasziniert.
Ich habe sie auch noch Peter ausgeliehen, damit er einmal in den großen Genuss kommt, sich diese Creme einmal aufzuschmieren. Und tatsächlich hast du selbst gesagt, dass deine Haut danach absolut babyweich war.
Ja, ich habe tatsächlich die auf meine Stirn auf einen Punkt, glaube ich, gemacht oder so.
Ja.
Und der Punkt war super weich.
Das war auch wirklich, also ich will jetzt keine Werbung für die Creme machen. Heutzutage nutze ich die übrigens gar nicht mehr, weil ich habe die irgendwann irgendwo vergessen, glaube ich, in einem Hotel. Und dann war ich so frustriert, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben habe. Und die war vielleicht zur Hälfte erst leer. War ich so frustriert, dass das für mich so ein Trauma war, dass ich seitdem keine Hand mehr dran gelegt habe, mir eine neue zu kaufen. Tatsächlich. Aber das war wirklich, ich glaube, die Zeit, wo ich diese Creme in meinen Händen hielt, das waren einige Wochen meines Lebens.
Ich das glaube tatsächlich, bis zu einem ganz gewissen Punkt waren das die schönsten Wochen deines Lebens. Und dann kam aber ein einschneidendes Erlebnis. Am Ende 2023, das wirklich dein ganzes Leben nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ich weiß auch und die anderen und alle anderen wissen es auch. Als wir uns dazu entschlossen haben, das Leben vieler Menschen nachhaltig zu verbessern.
Und zwar so nachhaltig, dass jeder von ihnen auf einmal über Wasser laufen konnte. und das Schöne daran ist, dass das, was wir geschaffen haben.
Und zwar so nachhaltig, jedes Mal, wenn die Brot kaufen gehen, die brauchen nie wieder Brot kaufen, weil die können es einfach die ganze Zeit teilen. Das ist ganz, ganz verrückt.
Das ist wirklich verrückt. Und auf einmal gucken sie auf ihren Personalausweis und da steht einfach nicht mehr ihr Name, sondern bei jedem steht einfach nur noch Jesus. So weit ist es gekommen.
Ist das behindert, Alter?
Also, wir reden hier natürlich von der sagenumwogenen, elitären, exklusiven...
Menschenleben veränderten.
Menschenlesen mit nur einem Blick-Community, unserer Facebook-Gruppe, wo man für einen schlappen Ovolus von einem 20-Euro-Schein pro Monat, einem sehr dünnen 20-Euro-Schein, an diesem Genuss teilnehmen kann. Und durchaus einiges über das Profiling und unsere Arbeit erlernen kann, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen für eine Ausbildung oder ähnliche Konstrukte, die wir so anbieten.
Genau.
Dementsprechend. Ja, also
wenn man einfach mal wissen will, was ist man selber für ein Typ? Einfach nur erstmal, was ist man für ein Typ? Ein bisschen was dazu erfragen möchte, 1:1 in einem Live-Call. Wissen will, okay, was ist denn mein Partner beispielsweise für ein Typ? Habe ich es denn beispielsweise geschafft, die natürlichen Gesetzmäßigkeiten von David Lauren-Rath mal zu sprengen? Ne? Kriege ich ein kostenloses Coaching dadurch bedingt vielleicht sogar? Wer weiß.
Oh, das ist natürlich eine Challenge. Ja,
der kann das natürlich gerne nutzen. Und ich muss sagen, heute haben wir noch was anderes, noch einen anderen Call gehabt, wo ich sagen muss, gerade Leute, die in der Community sind, sitzen natürlich immer an der Quelle, wenn neue Sachen rauskommen. Und es wird eine Sache kommen. Wollen wir es schon ankündigen?
Wir werden noch nicht sagen, was es ist, aber wir werden sagen, dass die Leute, die in dieser Facebook-Gruppe sind, wahrscheinlich mit die Ersten sein werden, die davon mitkriegen werden und in unserer Community davon profitieren können. Und das ist meines Erachtens wahrscheinlich eine der größten Änderungen in den letzten Jahren unserer Profiling-Class.
Und willst du nicht sagen, worum es geht?
Ich will es noch nicht anteasern.
Ekliger Cliffhanger.
Ich möchte nur sagen, und ich glaube, da sind wir uns einig, Peter, das wird das Leben mit dem Profiling nochmal deutlich verändern.
Ja.
Und auf also, ein ganz anderes Level heben.
Ja. Na gut.
Wir müssen es dabei belassen, Peter. Ich weiß,
nachdem die Leute jetzt super frustriert sind, nach diesem emotionalen Hoch, wo sie die Facebook-Gruppe kennenlernen durften und jetzt diesem Tief nach dem Cliffhanger, würde ich sagen.
Ganz, ganz drastisch.
Dann machen wir es beim Belassen. Heute.
Machen wir Schluss für heute. Ich würde sagen, tschüss. Das war eine sehr, sehr gute Episode und wir konnten sehr viel mitnehmen, sehr viel lernen, hoffentlich auch. Ja, ich hoffe auch, dass dieses Thema mit dem, warum sich zwei Typen nicht finden können oder nicht wirklich eine Partnerschaft führen können, dass es relativ klar geworden ist, weil das ist so wirklich eine der Grundgesetzmäßigkeiten bei mir in der Forschung. Und witzigerweise ist es eben so, dass vieles auch nur Statistik ist. Das heißt, es gibt auch statistische Ausfälle bei vielen Thematiken, dass man tendenziell sagen kann, dass Dinge so und so sind, also Tendenzen absehen kann.
Das aber ist nicht sehr häufig so.
Das ist sehr häufig so, also nichts Ultimatives, auch beim Profiling. Aber das ist bislang das mit Abstand Ultimativste, was ich so in den letzten 12 Jahren Forschung rausgefunden habe. Und dementsprechend, wer weiß, ob bei Zeiten irgendwann mal jemand, ein kühner Krieger kommen wird.
Und vielleicht sind es ja auch zwei kühne Krieger, die das beweisen.
Vielleicht auch, ja. Oder drei.
Oh, das wäre natürlich...
Das wäre doppelter Forschungsbruch.
Ja. Naja. Absolut richtig. Also, wenn ihr, was mich auf jeden Fall noch interessiert, wenn ihr geile Ideen habt, welche Enneagrammtypen denn beispielsweise am destruktivsten oder vielleicht noch am ehesten das meistern würden, schreibt es gern, na gut, noch in die YouTube-Kommentare können Sie es
schreiben. In die YouTube-Kommentare, ne? Genau. Wird ja auch auf YouTube hochgeladen.
Bei Spotify aber generell, nicht, aber...
Ja. Generell, wenn ihr geile Ideen habt, wenn ihr gute Ideen habt, worüber wir auch sprechen dürfen, was ihr für Themen euch wünscht und was für euch eine Sache ist, wo ihr sagt, davon wollen wir mehr hören, vielleicht auch von den bisherigen Episoden, kann ja auch sein, dann schreibt es uns gerne in die YouTube-Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar da und wir freuen uns über jeden, der hier Teil an dieser Reise in diesem Podcast hat.
Genau, und wenn du über Spotify zugehört hast, dann gehst du auf YouTube, hörst du den ganzen Bums nochmal an und schreibst dann einen Kommentar. Genau, und dann kommst du gefälligst in die Facebook-Gruppe, weil dann ist auch alles gut.
Und dann gehst du nochmal auf Spotify und bewertest bitte unseren Podcast mit 5 Sternen natürlich. Das ist auch noch eine gute Sache. Und gibst uns dann noch ein Like auf YouTube.
Eieiei, jetzt hast du übertrieben, David, komm. Das ist das
Na gut, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Tschüssi.
Tschüss.